Jetzt nochmal. Die meisten von uns haben sicherlich schon mal vom Tunnelblick gehört, dass jemand sich nur noch auf ein Ding fokussiert und nicht mehr sein Umfeld richtig wahrnehmen kann. Wird ganz schön gefährlich beim Autofahren, wenn man einen Tunnelblick hat. Aber ich bin der Meinung, es gibt auch sowas wie ein Tunnelhören. Dass man eben eine Information hört und dass sie da reingeht und gleich wieder da rausgeht. Da rein, da raus. Wie oft haben wir eigentlich schon diese Erfahrung gemacht? Oder habt ihr sie schon gemacht? Ja, man erzählt seine Geschichte, seine Glaubensgeschichte, seine Erfahrungen mit Gott. Man gibt Zeugnis, man redet über das Evangelium. Und die Menschen, denen wir das erzählen, die hören das. Und sie sind vielleicht anfangs auch begeistert, aber dann geschieht gar nichts. Die frohe Botschaft, sie wurde verkündigt, die Menschen haben sie gehört, es ging da rein und ging da raus. Aber wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass auch wir, die wir eigentlich schon vielleicht seit Jahrzehnten auf diesem Weg des Glaubens unterwegs sind, manchmal so ein Tunnelhören haben können. Dass wir akustisch zwar hören, aber doch nicht mit dem Herzen hören. Um das Thema soll es heute gehen, vom richtigen Hören des Wortes Gottes. Und es ist mein Gebet, dass das Wort Gottes, wenn wir es lesen oder auch in einer Predigt hören, dass es uns nicht nur so oberflächlich anspricht, sondern uns innerlich berührt. Denn es wäre schade, wenn wir nur Tunnelhörer wären. Als Jesus als, ja, man kann sagen, Wanderprediger unterwegs war, haben viele Menschen das Evangelium vom Reich Gottes akustisch gehört. Aber nur wenige haben es mit dem Herzen gehört. Und Jesus, er musste immer wieder zum richtigen Hören des Wortes Gottes ermahnen, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und wir wollen heute Morgen diesen Aufruf Jesu, wer Ohren hat zu hören, der höre, zu Herzen nehmen. Weil es gar nicht so selbstverständlich ist, dass man Ohren hat zum Hören. Wir leben ja heute in einer Zeit, in einer Gesellschaft, in der das Bild eine ganz große Rolle spielt. Unsere Augen, sie werden ständig beansprucht. Es muss alles ins Bild gesetzt werden. Und man spricht heute auch vom Zeitalter des Bildes und wir tragen alle sehr wahrscheinlich in unseren Hosentaschen ein Gerät, das die Fähigkeit besitzt, ständig Bilder zu zeigen. Und es ist eigentlich cool, das ist toll, wenn wir telefonieren, dass wir unser Gegenüber, also mit wem wir eben telefonieren, nicht nur hören, sondern diese Person auch sehen können über WhatsApp, Video oder FaceTime oder was weiß ich, wie diese wie diese Apps alle heißen, die das möglich machen. Skype. Das ist cool. Das ist toll. Es gibt ein Gerät, das alles ins Bild setzt. Und auch die Informationen, die wir lesen, werden immer auch mit Bildern untermalt. Alles, was gesagt wird, wird ins Bild gesetzt. Und selbst wir hier in der Gemeinde, wir haben uns an das Gerät da, an den Beamer, eine Technik, die auch die Fähigkeit hat, Dinge einfach ins Bild zu setzen, so gewöhnt, dass man nur schwer darauf verzichten will. Aber ob mit oder ohne Beamer, der Aufruf Jesu, wer Ohren hat zu hören, der höre, der gilt auch uns heute. Lass uns aus dem Markus-Evangelium Kapitel 4 zunächst mal die Verse 1 bis 9 lesen. Als Jesus wieder einmal am See lehrte, versammelte sich eine so große Menschenmenge um ihn, dass er sich in ein Boot setzte. So konnte er vom See aus zu der ganzen Menge sprechen, die sich am Ufer befand. Jesus lehrte sie vieles und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Unter anderem sagte er, hört zu, ein Bauer oder ein Seemann ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp. Und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf den guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht. 30-fach und 60-fach oder sogar 100-fach. Jesus schloss mit den Worten, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und er sagt diese Worte zu Menschen, die damals an den See Genezareth gekommen waren, um ihn zu hören. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Der höre, weil das, was ich euch verkündige, was ich sage, das ist wichtig. Und es ist nicht selbstverständlich, dass man Ohren hat zu hören. Natürlich haben wir alle rein äußerlich unsere Ohren. Manche größere, andere kleinere. Ich habe größere. Und je älter ich werde, habe ich den Eindruck, dass auch die Ohren irgendwie mitwachsen. Ich weiß nicht, ist euch das auch schon aufgefallen? Komische Sache, ne? Aber ob man dann auch wirklich immer besser hört, auch wenn die Ohren wachsen, das ist die zweite Frage. Ohren zu haben, um Gottes Wort zu hören, das ist nicht selbstverständlich. Auf Gottes Wort so zu hören, dass es in uns hineingeht, Wurzel fängt. Dass es nicht nur oberflächlich, rein akustisch uns trifft und dann schon weg ist, das ist nicht selbstverständlich. Jesus legt also viel Wert auf das richtige Hören des Wortes Gottes. Und wie gefährdet rechtes Hören des Wortes Gottes ist, das will uns Jesus hier gerade mit dieser Geschichte, mit diesem Gleichnis deutlich machen. Jesus hatte keinen Beamer, aber er hat oft geistliche Wahrheiten in Bildern gelehrt und hat damit versucht, diese eine zentrale Wahrheit in der Geschichte hervorzuheben. gut zu veranschaulichen, damit die Leute es begreifen. Aus dem täglichen Leben, aus der umgebenden Natur, dem Lebensraum der Menschen, hat er Beispiele angeführt. Er hat die Leute eingeladen, sich einfach in der erzählten Geschichte wiederzufinden. Wir haben gerade gelesen, dass ein Boot zur Kanzel umdisponiert wurde. Es waren so viele Leute gekommen da, die hatten kaum noch Platz und alle wollten sie irgendwie Jesus sehen und coole Idee. Wahrscheinlich einer gesagt, komm, fahr ein bisschen da raus im Boot, dann sehen wir dich alle, können dich vielleicht auch besser hören. Und so beginnt Jesus den Menschen, die gekommen waren, um ihn zu hören. Er beginnt zu lehren und er gebraucht dazu Gleichnisse. Und er will, dass die Leute nicht nur ihre Ohren, sondern auch ihre Herzen auch auf Empfang einstellen. Und dass die Botschaft nicht nur so an ihr Trommelfell schlägt, aber letztlich nicht tiefer geht in das Herz, wo es Wurzel schlagen und auch verändern kann. Ich bin sicher, wir haben das alle schon erfahren, wie schnell das gehörte Wort einem weggenommen wird. Da kann man in irgendeiner Weise dem Wort Gottes ausgesetzt sein, vielleicht in der guten Gewohnheit, am Morgen die Losung oder auch eine Andacht oder irgendeinen Abschnitt aus der Bibel zu lesen. Man liest die Verse und man geht dann an sein Tagewerk. Und oft, bevor man da angekommen ist, da hat man schon vergessen, was wirklich in der Losung stand. Was war das nochmal? Was habe ich jetzt gerade gelesen heute Morgen? Kennt ihr das auch schon? Man liest oder hört etwas, in kürzester Zeit ist es vergessen. Dieses Wort, das wir eben gelesen haben, sagt uns, was einer der Gründe sein kann, wenn das Wort uns nicht einmal in die nächste Stunde hinein begleitet. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Bevor wir uns diese Geschichte etwas näher ansehen, lass uns ganz kurz einen Blick darauf werfen, was Jesus dann den Zwölfen und die um ihn waren, also seine Jünger und Jüngerinnen am Abend, als sie alleine waren, dann sagte. Die Zwölf waren auf jeden Fall dabei. Ich nehme mal an, dass auch dieser erweiterte Jüngerkreis noch dabei stand. Vielleicht waren auch ein paar Frauen dabei, die ihn auch gerne hörten. Wir lesen da ab Vers 10. Als die Zwölf und die anderen, die zum Jüngerkreis gehörten, mit Jesus allein waren, fragten sie ihn nach der Bedeutung seiner Gleichnisse. Da sagt er zu ihnen, euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen, den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkündigt. Denn mögen sie auch sehen, sie sollen nicht erkennen, und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Was um alles in der Welt sagt Jesus hier eigentlich? Ja? Also manchmal denkt man, oh, das sind jetzt die schwierigen Verse. Ne? Die würden wir am liebsten so ein bisschen umschiffen. Nicht so ganz einfach. Aber ich glaube, unser Herr offenbart hier in diesem Wort, wenn wir die biblischen Zusammenhänge kennen, den Charakter der Zeit bis zu seiner Wiederkunft. Im Grunde ist es die Zeit, in der wir heute leben. Nur diejenigen, die ein aufnahmebereites Herz haben, ist es gegeben, das Geheimnis des Reiches Gottes zu verstehen. Und was ist dieses Geheimnis des Reiches Gottes? Und es geht darum, dass das Reich Gottes in Jesus gekommen ist und sich später durch seine Wiederkunft vollenden wird. Das Reich Gottes in seiner gegenwärtigen geistlichen Form besteht aus denen, die Jesus als König und auch als Herr in ihrem Leben erkannt haben, aufgenommen haben, er in ihnen ist. Und es ist ein Zeitalter, wo das Wort Gottes eben ausgestreut, ausgesät und verkündigt wird mit unterschiedlichem Erfolg. Und Jesus sagt hier, dass eben dieses Wort, das ausgesprochen wird, auch die Verkündigung des Reiches und auch diese Beispielgeschichte auch zum Gericht werden kann. Dass man sie hört, vielleicht nett findet, aber letztlich hat man nicht begriffen, was Jesus so eindringlich auch mit der Geschichte sagen will. Es ist eigentlich eine Tragik, mit der Jesus zum rechten Hören des Wortes Gottes hier rufen will. In Vers 12 zitiert er, vielleicht auch mit einer gewissen ironischen Trauer, ein Wort aus Jesaja 6, Vers 9. Mögen Sie auch sehen, Sie sollen nichts erkennen. Das ist dieses prophetische Wort, das er hier zitiert. Und es ist so, als würden wir, so zumindest verstehe ich das, als würden wir manchmal gelegentlich so innerlich ausrufen, ja, wenn wir manche Leute sehen, mit denen wir kennen, die wir lieben, denen wir schon einmal versucht haben, das Evangelium zu erklären oder unser Zeugnis zu sagen, dass wir dann so ausrufen, Mensch, der tut ja alles irgendwie, um verloren zu gehen, der will absolut nicht hören. Dieser Vers 12 darf also nicht so verstanden werden, als würde Jesus deshalb in Gleichnissen lehren, um seine Hörer gezielt zu verstocken. Ich glaube nicht, dass das die Bedeutung wäre, denn Gott will, dass den Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein wohlwollender Wille. Aber trotz aller Verkündigung bleiben viele Hörer auf Distanz und gehen mit sehenden Augen und hörenden Ohren verloren. Das ist die Tragik. Wenn wir heute Morgen auf das Wort Gottes hören, dann wünsche ich mir, dass wir das wirklich mit offenen Ohren und vor allem mit offenen Herzen hören, sodass es für jeden von uns zu einer persönlichen Herausforderung wird. Kommen wir also zurück zu der Story hier. Jesus spricht hier von vier Arten von Böden, die vergleichbar sind mit vier Arten von Herzen. Und er spricht als erstes von Wegeherzen. Hört! So beginnt er seine Geschichte. Ein Bauer, ein Seemann, ging aufs Feld, um zu sehen. Und beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Ich kann mir das irgendwie bildhaft sehr gut vorstellen, wie das früher war, mit einem Tuch umgebunden, so wie auf diesem schönen Bild da von Van Gogh. Das ist aus dem Internet, aber hat der große Maler gemalt. Nicht das andere, was so begleitend ist, wie die PowerPoint. Aber das da, das ist aus der Kinderbibel. Und ja, so kann man sich das auch vorstellen, ja? Wie der Seemann einfach über den Acker geht und er hat das Saatgut in einem Tuch umgebunden, ja? Und er greift hinein so in seinen Beutel und wirft großzügig einfach den Samen aus. Guter Samen, aus dem Getreide werden kann, wo etwas entstehen kann zum Segen der Menschen, dass sie Nahrung haben und nicht hungern müssen. Großzügig sät er aus. Und dann hatten Leute über das Feld so einen Weg getreten. Es war ja damals nicht so wie bei uns heute. Bei uns wird ja zuerst im Herbst geackert und dann gibt es die Egge, die fährt dann nochmal übers Feld, um alles zu zerkleinern. Diese Schollen werden verkleinert und dann wird gesät und wahrscheinlich, was weiß ich, behandelt man dann noch den Boden mit irgendwelchem Dünger, keine Ahnung, damit dann auch wirklich es eine gute Ernte gibt. Damals zur Zeit Jesu, da hatte man einfach dieses Stück Land. Und dann säte man erstmals dieses Saatgut aus und hinterher, wenn die Körner auf dem Boden lagen, hat man sein Tier, seine Kuh sehr wahrscheinlich angespannt und ist dann mit dem Pflug. Und dieser Pflug, der war nicht so, wie wir uns heute das vorstellen, so ein riesengroßes Eisen, schweres Eisengerät, sondern vielleicht eher so wie so ein Ackerritzgerät aus Holz. Viel kleiner. Und damit ist man einfach über das Feld gefahren. Und natürlich, dann kam man so und dann war dieser ausgetretene Weg und da ist man auch mal drüber gefahren. Und über das ganze Unkraut, das da lag. Und auf diese Weise kam der Same oder das Saatgut in die Erde. Und vor diesem Hintergrund erzählt Jesus dieses Gleichnis und er sagt, dass einiges von diesem Saatgut auf einen ausgetretenen Weg fällt. Und dann stelle ich mir das so vor, wie eben dieser Pflug an so einem harten, ausgetretenen Weg kommt und wie er dann aus der Erde so springt, der hat ja nicht dieses Gewicht, ja. Und dann, wo dieser Pfad oder dieser Weg wieder zu Ende ist, da ritzt der Pflug wieder in den Boden ein und zieht weiter seine Furchen. Aber der Same, der liegt jetzt oben drauf. Er sinkt nicht ein. Die Körner bleiben hier auf dem Weg liegen und die Vögel kommen und fressen sie auf. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Damit will Jesus sagen, Leute, was ich euch hier erzähle, das ist nicht nur eine landwirtschaftliche Geschichte, sondern das geht euch jetzt an. Und interessanterweise verstanden selbst die Jünger, die in unmittelbarer Nähe Jesu waren, das Gesagte nicht wirklich. Als sie mit ihrem Meister allein waren, fragten sie ihn, ja, was hast du damit gemeint, mit all diesen Geschichten, mit diesen Gleichnissen, dass da ein Seemann ausgeht und sät und dass einiges eben auf den Boden fällt und die Vögel kommen und fressen es auf. Was soll das Ganze? Wir blicken es nicht. Und Jesus erklärt seinen Jüngern die Geschichte und er sagt, es geht hier um das Hören des Wortes Gottes. Es geht darum, dass wir das Wort Gottes nicht nur oberflächlich hören. Unser Herz kann sein wie so ein ausgetretener Weg, nicht mehr empfängliches Land, empfänglicher Boden für Gottes Wort. Nicht mehr ein hörendes Herz, ausgerichtet auf Gott, sondern über diesen Weg sind schon viele gegangen. Immer wieder und es ist dabei hart geworden. Was kann über ein Herz gegangen sein, was das Hören des Wortes Gottes so erschwert? Nun, über ein Herz könnte eine moderne, humanistische Erziehung gegangen sein. Da hat man einem von klein auf immer wieder eingeredet, von Natur aus ist der Mensch gut. Der Mensch ist autonom. Übrigens, das hören wir schon in der Schule ziemlich bald, ja? Der Mensch ist groß, der Mensch, er ist der Mittelpunkt des Universums. Es dreht sich alles um den Menschen. Das war die Denkweise der Humanisten. Und viele Menschen heute sind geprägt von einer humanistischen Weltanschauung. Und ein Herz, das von klein auf in der Erziehung den Geist des Humanismus und der Aufklärung in sich eingehaucht bekommt. Es kann so sein wie ein Weg, der hart geworden ist, nicht mehr empfänglich für den guten Samen des Wortes Gottes. Aber nicht nur eine säkulare Erziehung kann ein Herz hart und unempfänglich machen, sondern auch eine fromme Erziehung kann manchmal genauso ein Herz verhärten und dazu führen, dass das Wort Gottes gehört wird und doch nicht gehört wird. Dass es nicht eindringt. Eigentlich ist eine fromme Erziehung eigentlich, das ist eine Riesenchance. Und ich bin selber froh, eine fromme Erziehung genossen zu haben. Aber kann es nicht auch so sein, dass man von klein auf sich an all das Christliche gewöhnt? Dass man so in diese Spur hineinkommt, sich all die frommen Formen und Normen des religiösen Lebens aneignet und man geht jeden Sonntag in den Gottesdienst, weil das so erwartet wird und lässt das Wort über sich ergehen. Aber ist auch nicht mit hörendem Herzen, mit verlangendem Herzen dabei. Und so ein Herz wird mit der Zeit wie so ein ausgetretener Weg. Und dann kommen die Alltagsdinge und in kürzester Zeit ist das Gehörte wieder weg. Und Jesus sagt seinen Jüngern in Vers 15, der Satan, der Widersacher, der Gegenspieler Gottes, er hat ein großes Interesse daran, das von Gewohnheit hart gewordene Herz sofort zu berauben, sodass das Wort Gottes gleich weg ist und nicht eindringen kann. Drittens dachte ich auch an Geschäftigkeit. Das kann auch so ein Herz hart machen. Und da müssen wir uns weniger vielleicht so einen beschaulichen Weg am Ufer des Sees Genezareth vorstellen, sondern eher so eine Fußgängerzone in einer Innenstadt. Bei manchen Menschen ist in ihrem Leben so viel Betrieb, so viele Termine, dass keine Zeit da ist, damit das Wort Gottes irgendwann mal eindringen kann. Das Herz ist wie so ein viel begangener Weg, viel Betrieb, zu viel los. Das Wort Gottes kann nicht in den Herzensboden eindringen. Martin Luther, der hat mal gesagt, wir müssen das Wort Gottes meditieren. Und er meinte damit, wir müssen es kauen. Wir müssen es aufnehmen, wir müssen es kauen, in unserem Mund zergehen lassen, darüber nachdenken, meditieren, es in uns eindringen lassen. Ansonsten, so sagt Luther, wenn wir meinen, dass wir bei einmal Lesen eines Bibelabschnittes ihn schon in uns haben, dann sind wir wie das Obst, das unzeitig vom Baum fällt und wir haben keine Ernte. Übrigens, dieses Wort nachsinnen oder auch meditieren. Ich weiß, meditieren hat so ein bisschen einen, einen esoterischen Einschlag und dann denkt man gleich an irgendjemanden, der da irgendwie so da in seinem Sitz sitzt. Aber es wird auch im Alten Testament verwendet und kann auch mit Nachsinnen übersetzt werden. Wir finden es zum Beispiel im Psalm 1, Vers 2, wo diejenigen beschrieben werden, die Lust am Gesetz des Herrn haben und darüber nachsinnen, Tag und Nacht. Und dieses Wort nachsinnen kommt vom Hebräischen Hagar und kann auch knurren bedeuten. Ja? Jesaja 31, Vers 4, da wird es mit dieser Bedeutung verwendet, denn dort wird ein Löwe und ein Junglöwe beschrieben, die über ihrer Beute knurren. Und in diesem Sinne, glaube ich, muss man das Wort meditieren biblisch verstehen. Wir knurren über der Beute des Wortes Gottes. Wir zerkauen es, wir genießen es, wir essen es auf, wir nehmen es in uns auf. Und Geschäftigkeit kann uns davon abhalten, dass wir das Wort nicht wirklich aufnehmen. Voll Freude, wie so ein Junglöwe, der da über der Beute sich vergnügt. Und mit der Zeit wird das Herz hart. Wie so ein Weg, über den schon viele gegangen sind. Jesus spricht noch von einer zweiten Art von Herzen und er vergleicht sie mit einem felsigen Boden, Felsenherzen. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war, weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Eigentlich ist diese Situation sehr ähnlich mit der ersten. Zum Unterschied, da ist wenigstens ein wenig Erde da, wo der Same eindringen kann, aber dann kommt gleich der harte Fels, der steinige Boden. Aber das bisschen Erde, es genügt, das Korn, es geht auf. Aber als die Sonne höher stieg, Vers 6, wurde die junge Pflanze versenkt und weil sie keine kräftige Wurzeln hatte, verdorrte sie. Also ähnlich wie bei den Wegeherzen ist auch hier der Boden zu hart. Aber während es dort gar nicht dazu kommt, dass das Wort hier eine Chance hat einzudringen, ist hier eine andere Situation. Da ist einer, der empfänglich ist, gefühlsmäßig empfänglich ist für Religion. Jesus erklärt den Jüngern in Vers 16 und 17, was er mit dem Bild meinte. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freude auf. Aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln. Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Im Gefühl, in der Gefühlsschicht, in dieser oberen Gefühlsschicht ist der Mensch auf Religion hin sehr wohl ansprechbar. Das merken wir alle, wenn die kalte Jahreszeit kommt, die Adventszeit und auch Weihnachten, ja, wenn die Kerzen am Christbaum leuchten und man Stille Nacht singt, wie schön ist es dann, eine christliche Religion zu haben. In seinem Innern ist und bleibt der Mensch unheilbar religiös. Und deshalb finden wir auch nirgends auf dieser Erde Das hat die Religionswissenschaft eindeutig bestätigt. Ein Volk oder eine Kultur, die keine Religion besitzt. Und gerade in der Gefühlsschicht, da lässt sich manches bewegen. Ein bisschen besinnliche Musik, ein begnadeter Redner, der es gut versteht, die Seele zu massieren. Das kann dazu führen, dass ein Mensch in dieser Gefühlsschicht angesprochen wird. Und vielleicht entscheidet er sich in so einer emotionalen Atmosphäre, vielleicht auch sogar während einer Evangelisationsveranstaltung für Jesus. Wie mein Cousin Dieter. Er hat sich als Teenager auch bekehrt und war Feuer und Flamme. Und kurze Zeit danach wollte er nichts mehr vom Evangelium wissen. Das sind Menschen des Augenblicks, die nehmen das Wort spontan auf, aber spätestens dann, wenn der Druck steigt, wenn Verfolgung oder Bedrängnis kommen, sind ihnen die Kosten dann doch zu hoch und sie geben alles auf. Diese Verwechslung zwischen Gefühl und dem, was in unserer tiefsten Persönlichkeit, unserem Geist geschieht, die ist fatal. Wir wissen von Gottes Wort her, Gott möchte durch seinen Geist im Innersten unserer Person uns treffen. Er will dort uns treffen, wo die Entscheidungen unseres Lebens fallen, dort, wo die Weichen gestellt werden, wo unser Wille geprägt wird. Da will Gott uns haben. Gott will unseren Geist ansprechen. Da in der Zentrale unseres Lebens sollen wir ihm gehören. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und damit meint Jesus mehr als das, als nur im Gefühl angesprochen zu werden, weil unsere Gefühlsschicht ist nicht schon der Wurzelboden für geistliche Frucht. Ich will damit nicht sagen, dass es auf unsere Gefühle nicht ankommt. Versteht mich nicht falsch. Aber es muss uns tiefer treffen. Es muss tiefer gehen als nur in unserem Gefühl. Es gibt Christen, die, klar, sind ja alle unterschiedliche Persönlichkeiten. Die einen sind mehr empfänglich in der Gefühlsschicht als andere. Aber ich kenne manche, die pilgern regelrecht von einer Konferenz zur nächsten. Und im Alltag bricht immer alles zusammen. Wenn das Wort Gottes nur die Gefühlsschicht, die Oberfläche anspricht, dann führen wir ein Leben gekennzeichnet durch ein ständiges Auf und Ab. Und jedes Mal, wenn der Druck, der Spott einsetzt, wird dann wieder alles in Frage gestellt. Das Wort Gottes will tiefer gehen. Und Jesus erzählt diese Geschichte den Menschen, die sich versammelt hatten, um ihn zu hören. Und er hatte die Sorge, dass viele nur oberflächlich hören, dass diese Menschen nun mal schnell hören, was der große Prophet aus Galiläa hier zu sagen hat. Und dass viele von denen, die gekommen waren, um ihn zu hören, einfach ein religiöses Massenerlebnis da am See suchten. Felsenherzen. Das sind nicht die Herzen, wo das Wort Gottes eindringen kann, Wurzel fangen kann, die Beständigkeit und Frucht aufweisen, sondern das sind Herzen des Augenblicks, die vielleicht das Wort Gottes flüchtig aufnehmen, eine Instant-Bekehrung erleben, aber leider keine gründliche Erneuerung. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Er höre gut hin, höre aufmerksam und lasse das Wort Gottes tiefer eindringen als nur in die Oberflächlichkeit. Welche Gefühlsschicht. Drittens spricht Jesus hier auch von Dornenherzen. Vers 7, einiges fiel ins Dornengestrüpp und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachte. ist also hier noch ein anderes Bild. Und da hat man den Eindruck, ja, das Wort ist eingedrungen, es ist aufgenommen worden und dann plötzlich schießen diese Dornen auf, sie überwuchern und ersticken die Saat. Und man hat so vor seinen Augen so dieses Bild von diesem einen Halm, der da raussprießt, der grünt, aber bei all den Dornen hat er keine Chance. Es kommt nie zur Frucht. Was meint Jesus, wenn er von Dornenherzen spricht? Das erklärt er seinen Jüngern in Vers 18 und 19. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dornengestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Dornenherzen. Ganz unterschiedliche Dinge können zu diesem Unkraut, zu diesen Dornen in unserem Leben werden. Erstens erwähnt Jesus hier die Sorgen dieser Welt. Meine Güte, es gibt so viele Dinge, was einen sorgen kann. Ja? Man macht sich Sorgen am Arbeitsplatz, gerade jetzt, wenn man so schon spürt, wir bewegen uns gerade auch bedingt durch diese Zeit Corona in eine Phase der Rezession. Was wird mit dem Arbeitsplatz, mit meiner Existenz? Oder man macht sich Sorgen um den Lebenspartner oder um seine Gesundheit. Ich meine, diese letzten anderthalb Jahre waren richtig getrieben von dieser Angst um die Gesundheit. Corona hat vieles verändert. Was passiert, wenn ich krank werde? Was passiert, wenn ich mich infiziere und einen schweren Verlauf habe? Und dann macht man sich Sorgen um die Kinder, die in der Pubertät vielleicht sind, oder um andere Menschen oder finanzielle Sorgen, Existenzsorgen. Und vor lauter Sorgen ist kein Raum mehr da, wo das Wort Gottes einen erreichen kann. Es kommt nicht dazu, dass man die Sorgen zu Gott bringt und dort auf die Ermutigung und Weisung hört, auf Gottes Wort, einfach in die Sorgen hinein. Und die Zeiten, die man früher zum Abschalten hatte, wo man durch eine Andacht oder durch das Lesen der Bibel sich neu auf Gott ausgerichtet hat, die sind irgendwie weg. Und selbst dann, wenn man sich irgendwie aus dem Alltagsbetrieb zurückzieht, hat man keinen Platz für Gott und vergräbt sich unter seinen Sorgenberg. Wenn die Sorgen zu groß werden, dann können sie wie so ein Dornengestrüpp sein, die das gute Wort in einem ersticken. Kennt ihr solche Zeiten in eurem Leben? Oder durchlebt jemand vielleicht gerade so eine Zeit? Wir brauchen Zeit in unserem Alltag, wo wir uns immer wieder gezielt auf Gott ausrichten, wo wir alles, was uns auf dem Herzen liegt, ihm abgeben, damit wir hören können. Das Zweite, das wie so ein Dornenstrauch sein kann, ist der Reichtum. Reichtum kann uns gefangen nehmen, sodass man dauernd unterwegs ist nach Dingen, die vielleicht Gott uns zusätzlich geben will. Wenn das, was Gott uns vielleicht als Zugabe zugedacht hat, plötzlich zur Hauptsache wird, hat man kein Ohr mehr frei für das Reden Gottes. Zweitrangige Dinge, die uns sehr wichtig werden und die müssen nicht immer sündig sein, können diese kleine Pflanze ersticken. Und ich glaube, wir können das, was hier steht, auch durchaus bei Christen vorfinden. Und ich habe es persönlich gesehen und erlebt wo Christen, die früher in Bescheidenheit und Genügsamkeit lebten, plötzlich als Folge eines Ortswechsels, vielleicht von einem ärmeren Land in ein reicheres Wohlstandsland, dann irgendwie dem Betrug des Reichtums verfielen und heute ist kaum noch geistliche Frucht vorzufinden. Es gibt in unserer Umgebung viel Unkraut, welches unser geistiges Wachstum ersticken kann. Und neulich habe ich gehört und auch gelesen von dieser Bewegung, ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt, Dekonstruktion, Deconstruction. Und manche geistliche Leiter, die sogar prominent und bekannt waren, weil sie irgendwas geschrieben haben, oder auch Künstler, nennen sich jetzt Ex-Evangelicals, also Ex-Evangelikal oder Ex-Evangelikal. Und sie versuchen sozusagen dann mit ihren Kommentaren, mit ihren Ansicht, ihr altes Glaubensverständnis sozusagen zu dekonstruieren. Und ich lese das und denke, was passiert da eigentlich? Was geht da vor? Was für ein Dornengestrüpp ist gerade dabei, diese Pflanze, diesen Menschen einfach zu umschlingen, zu lähmen, zu verändern. Und dann spricht man plötzlich von einem universalen Jesus, ja, weil der Jesus des Evangeliums einem sehr eng geworden ist. Interessante Bewegungen und Zeiten, in denen wir leben. Jesus erwähnt hier auch die anderen Begierden und wir können das umschreiben als die Lust nach all dem Sichtbaren, was unsere Augen, unsere Sinne, unsere Gefühle, unseren Leib befriedigen können. Und auch hier, und das müssen nicht immer sündige Dinge sein, aber sie nehmen letztlich den ersten Platz im Leben ein und dann hat man zwar noch Ohren zu hören, kann aber das, was Gott sagt, nicht mehr aufnehmen. Dornenherzen. Die gute Saat des Wortes Gottes wird erstickt. Es kommt zu keiner Frucht. Und Jesus, er sieht diese große Menschenmenge und er sieht, wie das Wort Gottes, das durch ihn ausgesät wird und wie es heute noch im Grunde durch seinen Geist verkündigt wird, wie dieses Wort auf Wegeherzen fällt, auf Herzen, die hart geworden sind. Das Wort kann nicht eindringen. Und schon ist der Gegenspieler da, um es zu rauben. Und er sieht auch diejenigen, wenn sie das Wort hören, zwar ein Gefühlserlebnis haben, aber es dringt nicht tiefer, es fängt keine Wurzel. Und so gibt es keine Frucht bei den Felsenherzen. Und Jesus sagt hier auch, es gibt die Chance, dass das Wort eindringt und auch Frucht bringt. Und davon spricht ihn in den Versen 28. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht, 30-fach oder 60-fach oder sogar 100-fach. Wie viel Frucht ist zunächst mal unwichtig, 30, 60, 100-fach. Das Wort Gottes, es hat einige getroffen und es hat Frucht gebracht, geistliche Frucht, indem das Leben anders wurde. Und die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die ihn liebten und ihm nachfolgen durften, die erlebten, wie geistliche Frucht aus ihrem Leben wuchs. Wie kann denn diese Frucht heißen? Paulus schreibt davon, zum Beispiel in Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe und Freude und Friede und Langmut und Freundlichkeit und Güte und Treue und Sanftmut und Enthaltsamkeit. All diese Frucht, sie wächst in einem Herzen, in das Gottes Wort eindringt und in einem Herzen, das den Geist Gottes besitzt. Der Geist Gottes beginnt dann Frucht wachsen zu lassen durch das Wort. Und eine Frucht kann auch das sein, dass wir dieses Wort Gottes, das uns wertvoll geworden ist, das uns verändert hat, so wichtig wird, dass wir es dann auch an andere weitergeben wollen. Und dann merken wir, wie dieses Wort, das uns trifft und verändert, eigentlich nicht nur eine persönliche Herausforderung sein kann, sondern auch eine missionarische Herausforderung ist. Und ich möchte abschließend nochmal darauf hinweisen, wie ich glaube, Jesus das sah und wie er das machte. Jesus wusste, er kannte ja die Herzen der Menschen. Und er wusste, wie groß die Gefahr war, dass das Wort ungehört verhallt. Wie es vielleicht auf Wegeherzen, auf Felsenherzen oder auf Dornenherzen fällt und keine Frucht bringt. Und ja, irgendwie liegt über dieser Szene am See Genezareth auch ein Stück Traurigkeit. Und wie schön wäre es gewesen, wenn alle, die damals, die an den See gekommen waren, um Jesus zu hören, sein Wort wirklich aufgenommen hätten und dieses Wort in ihrem Leben vielfache Frucht gebracht hätte. Sie haben den Sohn Gottes, die zweite Person der Gottheit, dort gehört, reden. Aber trotzdem, obwohl Jesus das wusste, hat er reichlich, großzügig das Wort ausgestreut. Er hat eben nicht gesagt, ja gut, wenn ihr nicht hören wollt, dann von mir aus. Ich gehe zurück nach Kapernaum und leg mich schlafen. Ich habe die Nase voll. Hat er nicht getan. Obwohl er wusste, das ausgestreute Wort, es wird auf Wegeherzen, auf Dornenherzen, auf Felsenherzen fallen. Nein, er hat es weiter verkündigt. Er hat das getan bis in die letzten Tage hinein, bis hin zur letzten Stunde in Jerusalem, immer wieder reichlich ausgesät. Und letztlich hat es in einigen Herzen Frucht getragen. Und bei denen es Frucht trug, die haben ihrerseits das Wort ausgestreut. Und mit Sicherheit in vielen Fällen, das wissen wir aus der Kirchengeschichte, wir wissen es aus der Urgemeinde, auf Ablehnung gestoßen. Misshandlung, Gefahr, Tod, Gefängnis. Alle Jünger haben letztlich den Märtyrertod, fast alle den Märtyrertod erlebt. Aber sie haben trotzdem weiter, großzügig, weiter gestreut. Und es hat wiederum in einigen Herzen Frucht gewirkt. Und so ist das erste Jahrhundert nicht vergangen. Und da gab es überall im Römischen Reich Gemeinden von Zeugen Jesu, die sich rufen ließen und die das Wort Gottes ausgestreut haben. Angenommen und ausgestreut haben. Liebe Geschwister, deshalb ist das Wort für mich auch, dass wir heute hier betrachtet haben, eine große Ermutigung. Eine persönliche Herausforderung und auch eine missionarische Herausforderung. Lasst uns darauf achten, wie wir das Wort Gottes hören. Das ist die Message hier. Stellen wir unsere Ohren und vor allem unser Herzen auf Empfang ein, wenn es um das Wort Gottes geht. Egal, ob wir das in einer Predigt hören oder ob wir das in unserer stillen Zeit lesen. Seien wir keine Tunnelhörer, da rein, da raus. Essen wir es auf, lassen wir es in uns eindringen, damit Frucht wachsen kann. Und die zweite Herausforderung ist die, lasst uns nicht müde werden, wie so ein Seemann diesen Samen des guten Wortes Gottes auszustreuen, reichlich, auch wenn wir immer wieder auf Widerstand stoßen. Es wird bei dem einen oder anderen auch auf einen guten Boden fallen. Und es wird Frucht bringen. Möge Gott es schenken. Dass wir dieses Wort Gottes, auch das, was wir heute hier jetzt gehört haben, als eine persönliche Herausforderung, mit hörendem Herzen aufnehmen und geben wir dieses Wort auch weiter, wo immer wir die Gelegenheit haben. Das ist die missionarische Herausforderung. Gott wird Frucht wachsen lassen. Amen.